Soll der Reformationstag als Feiertag abgeschafft werden? Hat er in unserer säkularen Welt noch Sinn? Was sagten Kirchenvertreter dazu? Darum geht es heute. Herzlich willkommen. Die CDU-Politikerin Gitta Connemann hat vor kurzem dafür plädiert, den Reformationstag als Feiertag abzuschaffen. Sie meinte, dieser Tag werde kaum noch aktiv wahrgenommen und die Kirchen seien an diesem Tag leer. Solange dies so sei, wolle sie die Unternehmen entlasten, denn ein solcher Feiertag koste Leistungsfähigkeit. Die Wirtschaft müsse durch eine Verringerung der arbeitsfreien Tage gefördert werden. Auch Bundeskanzler Merz hat schon mal über die Abschaffung eines kirchlichen Feiertags nachgedacht und dabei den Pfingstmontag angepeilt. Er hat jedoch sogleich festgestellt, dass es für die Abschaffung von Feiertagen keinen gesellschaftlichen Konsens gebe. Frau Connemann hat zwar recht damit, dass die Kirchen an diesem Tag leer sind, doch irgendwie passt es nicht zu einer Partei mit dem C in ihrem Namen, einen kirchlichen Feiertag abzuschaffen. Es sei denn, man nimmt eine rein säkulare Perspektive ein. Denn ein Feiertag, der für große Teile der Bevölkerung gar keine christliche Bedeutung mehr hat und nur noch als willkommene Freizeit wahrgenommen wird, der könnte tatsächlich entbehrlich sein. Bei einer massiv sinkenden Kirchenmitgliedschaft und einer zunehmenden Glaubensferne in unserem Land werden wir uns wohl daran gewöhnen müssen, dass christliche Privilegien, und dazu gehören auch die kirchlichen Feiertage, an Gewicht verlieren. Aber muss gerade eine Partei, die sich christlich nennt, diese Entwicklung vorantreiben? Früher gab es ja mal den Buß- und Bettag. Der wurde im Jahr 1994 als staatlicher Feiertag abgeschafft, und zwar auch von der Partei mit dem C. Es war die CDU-CSU-FDP-Regierung unter Helmut Kohl. Aber man kann ja widersprechen. So blieb auch der Widerspruch zum Vorschlag von Frau Connemann nicht aus. Eine Sprecherin der evangelischen Kirche in Deutschland wies sogleich darauf hin, dass der Reformationstag, Zitat, weit mehr als ein kirchlicher Feiertag sei. Und sie fügte hinzu, ich zitiere, er erinnert an einen historischen Aufbruch, der unser Land kulturell, geistig und politisch geprägt hat. Der Reformationstag steht für Erneuerung und bleibt genau deshalb auch für Wirtschaft und Gesellschaft in Zeiten der Transformation aktuell. Ruhe und Erholung sind Voraussetzung für unsere Leistungskraft. Deutschland zählt trotz seiner Feiertage zu den leistungsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Empirische Belege für eine positive Wirkung der Abschaffung von Feiertagen gibt es nicht, so die Sprecherin der evangelischen Kirche. Ähnlich argumentierten auch andere Kirchenvertreter. Einer sagte, der Feiertag sei eine gesellschaftliche Notwendigkeit in einer hochverdichteten Arbeits- und Lebenswelt. Auf dieser Linie sozialpolitisch hat übrigens auch der linken Chef Jan van Aken argumentiert. Ja, das ist ja toll, dass jetzt sogar schon die ganz Linken für kirchliche Anliegen plädieren. Andere Kirchenvertreter lösten sich etwas von der rein sozialpolitischen Perspektive. Einer verwies, ähnlich wie auch Frau Connemann, auf den kulturellen, geistigen und politischen Aufbruch, der mit der Reformation verbunden war. Ein anderer fand im Reformationstag einen Anlass, über die Wurzeln und Werte der freiheitlichen Gesellschaft nachzudenken. Wow, das ist ja gewaltig, für was der Reformationstag hier alles herhalten muss. Wenn das Martin Luther gewusst hätte, vielleicht hätte er sich das mit dem Thesenanschlag nochmal überlegt. Natürlich ist das alles nicht ganz falsch. Es ist aber auch nicht das, worum es Luther ging. Denn Luther war nun mal kein Politiker, sondern Theologe. Und es hätte ihm sicher wenig Freude bereitet, dass aus seinem theologischen Anliegen ein politisches gemacht wird. Luthers Anliegen war tatsächlich die Freiheit, aber nicht die freiheitliche Gesellschaft, sondern die Freiheit der Glaubenden. Darum war die Reformation eine echte Freiheitsbewegung. Aber es ging hier eben weniger um politische Freiheit als um die Befreiung von kirchlicher Bevormundung, und zwar aufgrund eines theologischen Freiheitsbegriffs. Die Glaubenden sollten durch nichts anderes als durch ihren Glauben frei werden. Die Kirchenvertreter haben diese theologische Botschaft nicht über die Lippen gebracht. Wahrscheinlich hatten sie große Sorge, damit nicht ernst genommen zu werden und kein Gehör zu finden. Aber könnte es nicht sein, dass gerade bei der theologischen Botschaft die Menschen die Ohren gespitzt hätten? Ich meine, haben wir es schon aufgegeben, mit unserer christlichen Freiheitsbotschaft Menschen anzusprechen? Sind wir schon so resigniert, dass wir nur noch die politische, historische oder kulturelle Rolle des christlichen Glaubens anzusprechen wagen? Rechnen wir gar nicht mehr damit, dass der Geist Gottes selbst sich durch unsere Worte Gehör verschaffen kann? Natürlich lässt sich mit dem Geist Gottes schlecht argumentieren, aber man kann doch auch nicht ausschließen, dass er, auch wenn wir nicht wissen, wie er das macht, dass er etwas bewegt und dass das Unerwartete, ja man muss schon sagen, das Wunder geschieht, dass säkular geprägte Menschen aufhorchen. So war es jedenfalls zu Pfingsten. Das sollten die Kirchenvertreter nicht vergessen. Denn wenn sie es vergessen, wer rettet dann den Pfingstmontag? Ich weiß, wie schwierig es ist, in einer säkularen Welt Gehör zu finden, wenn man von Gott und vom Glauben redet. Gerade deshalb aber sollte man sich die Mühe machen, die gesellschaftliche und politische Relevanz des kirchlichen Glaubens aufzuzeigen. Man könnte es doch mal so versuchen. Die Reformation wollte die Menschen befreien von kirchlicher Macht, Bevormundung und Abzocke. Außerdem von der Angst vor der Hölle und davon, sich als arme Sünder ganz klein und unbedeutend zu fühlen. Darum haben die Reformatoren Gott so verstanden, dass er von kirchlicher Macht, Bevormundung und Ablassleistung überhaupt nichts hält. Er hält sowieso von menschlichen Vorleistungen nichts, mit denen der Mensch sich bei ihm einschmeicheln will. Denn vor Gott hat keiner dem anderen etwas voraus. Alle Menschen sind unvollkommen und fehlerbehaftet. Die Toleranz Gottes geht sogar so weit, dass er auch dem schlimmsten Übeltäter mit Wohlwollen begegnet und ihn auf guten Wegen geleiten will. Natürlich soll er nicht an seinen Übeltaten festhalten. Tut er es dennoch, so nagelt ihn Gott nicht darauf fest. Wenn der Mensch seine Übeltaten bereut, gibt ihm Gott vielmehr immer wieder die Chance, ein sozialverträgliches Leben zu führen und unterstützt ihn sogar dabei. Die Reformatoren haben deshalb dazu eingeladen, sich auf eine vertrauensvolle und befreiende Beziehung zu Gott einzulassen. Diese Beziehung befreit von jedem religiösen Glaubens- und Leistungsdruck, weil Gott den Menschen mit all seinen Glaubenszweifeln und ethischen Verfehlungen akzeptiert. Alles, was Gott verlangt, ist, dass der Mensch sich ernsthaft darum bemüht, diesem voraussetzungslosen Wohlwollen und Geleit Gottes zu vertrauen. Wer darauf vertraut, der gewinnt psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen und Überforderungen. Das kommt auch dem Wirtschaftsleben zugute. Denn im Vertrauen auf Gottes voraussetzungsloses Wohlwollen und Geleit relativieren sich Leistungsdruck und Konflikte, wodurch sich Versagens- und Verlustängste verringern. Das wiederum erhöht die Leistungsfähigkeit. Das Vertrauen auf Gottes Wohlwollen und Geleit befreit auch dazu, nicht um jeden Preis und auf Kosten anderer um eigene Interessen kämpfen zu müssen. Die so Vertrauenden sind vielmehr offen gegenüber Andersdenkenden, kompromissbereit in Konflikten und friedensstiftend. Und diese Eigenschaften sind wichtig, gerade auch in einer Welt, die zunehmend von weltanschaulichen Dualismen und Spaltungen geprägt ist. Soweit mein Versuch, die Bedeutung der Reformation einmal zu beschreiben. Das ist natürlich kein christliches Glaubensbekenntnis, denn wesentliche Glaubensinhalte fehlen. Es ist eine Botschaft für säkulare Milch und nicht feste Speise. Und sicher könnte man auch ganz andere Worte finden. Zumindest aber ist dieser Versuch tolerant, sozialverträglich, wirtschaftsfreundlich und für säkulare Ohren halbwegs verständlich. Leider, das muss ich eingestehen, beschreibt mein Versuch nur sehr bedingt die christliche Wirklichkeit. Denn auch Christinnen und Christen bleiben hinter den Möglichkeiten zurück, die die Beziehung zu Gott ihnen bietet. Dafür gibt es ja unzählige schlimme Beispiele. Das ändert aber nichts daran, dass hier eine atemberaubende Möglichkeit eröffnet wird und dass dieses Leben zumindest in Ansätzen und zuweilen auch in überraschender Qualität verwirklicht wird. Es ist vielleicht für die meisten Menschen in Deutschland schwierig, sich einen Gott vorzustellen, der auf der Erde Wirkungen hervorbringt und eine Beziehung zu uns Menschen pflegt, so dass wir auch zu ihm dann in Beziehung treten können. Den Reformatoren jedoch war diese persönliche Beziehung entscheidend wichtig, wenn sie auch vielen Menschen heute fremd ist. Die reformatorische Theologie gibt doch zumindest zu denken und eröffnet vielleicht sogar ein Gespräch, anders als die rein sozialpolitische Argumentation, die allseits bekannt ist und nur das wiederholt, was von arbeitnehmerfreundlichen Sozialpolitikern und Gewerkschaftern seit eh und je vorgebracht wird. Damit lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Sprecherin der evangelischen Kirche in Deutschland hat gesagt, dass der Reformationstag weit mehr als ein kirchlicher Feiertag sei. Und damit hat sie recht. Er ist es aber nicht aus sozialpolitischen Gründen, sondern aus theologischen. Er ist nämlich ein Tag, der allen, die sich auf die Leitlinie der Reformatoren einlassen, Lebenshilfe gewährt. Dieses Lebensprogramm stabilisiert die menschliche Psyche, befreit von Bevormundung und von übermäßigem Streben nach Anerkennung. Dieses Lebensprogramm dient deshalb auch der Gesellschaft. Wenn du Fragen dazu hast oder eigene Gedanken, schreib mir gern einen Kommentar auf meiner Website christseinverstehen.de. Ich wünsche dir viel Sinn für die reformatorische Botschaft und dazu Gottes reichen Segen.